Mein Name ist Eva Schulz-Jander und ich freue mich, an diesem Projekt teilzunehmen und will Ihnen heute etwas erzählen aus dem Leben von Hans Mosbacher. Hans Mosbacher wurde 1882 in Kassel geboren und starb 1973 in Haifa. Hans Mosbacher wirbelt alle unsere Erwartungen völlig durcheinander. Er war Unternehmer und Autor. Er schrieb sein Leben lang und dennoch gibt es von seinen vielen Texten nur hauchdünne, eng mit Schreibmaschine beschriebene Blätter in einer blauen Kiste unter meinem Bett. Er war Jude und dennoch ist seine Geschichte keine Opfergeschichte, sondern die eines Lebenskünstlers, der in den widrigsten Umständen noch einen Zipfel Lächerlichkeit fand. Er war ein deutscher Patriot, dem die Staatsbürgerschaft 1937 aberkannt wurde, die er aber auf eigenen Wunsch 1951 bei einem Besuch in Kassel wieder beantragte und auch erhielt. Um ein kleines Stück des zerstörten jüdischen Erbes Kassels zu vergegenwärtigen, habe ich ein Buch über ihn geschrieben, das 2008 im Oregio Verlag in Kassel erschienen ist. Es trägt den Titel »Von Kassel nach Haifa – Die Geschichte des glücklichen Juden Hans Mosbacher«. Der glückliche Jude steht als Gegenentwurf zu den gängigen Bildern und Erzählmustern, mit denen Juden in unserem Erinnerungsdiskurs die Opferrolle zugeschrieben wird. Aus diesem Buch möchte ich Ihnen nun vorlesen und seine Geschichte erzählen. Ich habe diese Lesung in drei Teile geteilt. In einem ersten, kürzeren Teil möchte ich Ihnen etwas sagen, wie es zu diesem Buch kam. In einem zweiten möchte ich Ihnen einen Vertreter des deutschen, jüdischen, selbstbewussten Bürgertums vorstellen, das in Kassel vor 1933 lebte und stellvertretend für die vielen jüdischen Familien aus Berlin, Frankfurt, München, Hamburg und anderen Städten war. Wie gestaltete sich ihr Leben? Und in einem dritten und letzten Teil möchte ich Ihnen etwas über die Jecken, über einen Jecken, einen Deutschen in Palästina bzw. Israel erzählen. Wie es zu diesem Buch kam. Die Universität Kassel hat seit 1987 eine Rosenzweig-Gastprofessur und wir eine Rosenzweig-Gastwohnung. Die ersten Gastprofessoren wohnten bei uns und im Jahr 1994 kam Benjamin Maus. Benjamin Maus kam als Gastprofessor und als Sohn nach Kassel, als Sohn von Hans Mosbacher, von dem er vom ersten Tag an erzählte. Mit dem Sohn von Hans Mosbacher kehrte ein ganzes Stück Kasseler Stadtgeschichte von Haifa nach Kassel zurück. Der Sohn, der als Siebenjähriger diese Stadt verlassen hatte, kannte die Stadt nun endlich besser als ich. Er lebte in unserer Wohnung, die den Anschein von einem Zuhause hatte, in der gegessen, gekocht, geputzt wurde und in die seine drei Töchter sowie Gäste kamen. Alles war normal und nichts war normal. Es war der falsche Ort, das falsche Haus, der falsche Garten. Es war ein Ort ohne Erinnerungen, der aber alle Erinnerungen zuließ, wenn nicht gar auslöste. Benjamin kehrte immer mehr in seine eigene Vergangenheit zurück. Oft fuhren wir gemeinsam in die Universität. Diese Fahrten durch die Straßen, die jetzt alle andere Namen hatten, regten ihn an, mit mir von damals zu sprechen. Manchmal fuhren wir einfach ziellos herum. Das heißt, ich fuhr und Benjamin erinnerte sich und redete. So erinnerte er sich, wie er zum Beispiel einmal als kleiner Junge mit dem Roller die Hohenzollernstraße herunterschoss und nicht mehr bremsen konnte, sodass er durch die geöffnete Kirchentür bis vor den Altar der Friedenskirche raste. Seither, sagte er, hatte ich immer Angst, die Kirchtürme würden abspringen von der Kirche, mich jagen und schließlich erschlagen. Auf diesen Fahrten hießen die Straßen nicht mehr Goethe, Friedrich, Edebert oder Pestalozzi-Straße, sondern Prinzen, Hohenzollern und Kaiserstraße. Wir besuchten die Verwandten und Freunde, die Gotthelfts in der Villa in der Kölnischen Straße 42, die Plautz in der Prinzenstraße, die Rubensons und die Hallos. »Ach, fahren wir noch kurz bei Hallos vorbei«, sagte er. »Etwas weiter da oben, siehst du, in der Kölnischen Straße, 51.« Und über jeden und jede dieser Familien gab es Geschichten. Traurige, witzige. Sie hatten sich hier wohlgefühlt, die Mittelschichtjuden, die im Westen der Stadt wohnten, ihre Maler- und Wollgewäschebetriebe, ihre Konfektions- und Haushaltsgeschäfte hatten, ihre Feste feierten, vor allem die Feste, in die Oper und ins Konzert gingen und sich am Kasseler Leben beteiligten. Und die Figur des Vaters tauchte immer wieder auf. Mit einem Bonmot, mit einem Karlauer, einer kleinen Namensverdrehung begleitete der Vater jedes Ereignis, das sich bei den Freunden Hallos, Gotthelfts oder Plautz ereignete. Wenn zum Beispiel Arthur Karlsruher, ein Nachbar und sehr kleiner Mann, zu Besuch kam, rief die ganze Familie erfreut: »Ach, guck, da kommt Halb Arthur!« Oder über den kleinen wilden Buben Gideon, den Sohn von Ernst und Lise Plaut, dichtete der Vater und zitierte der Sohn: »Will man die Geschichte Gideons schreiben, so ist am besten, man lässt es bleiben. Sie wäre kein Beispiel für der reinen Tugend, gewiss kein Lehrbuch für die Jugend.« Und so kehrte Hans Mosbachers Sprachwitz, der 1937 aus Kassel vertrieben wurde, zurück in unsere Stadt. Es war ein Stück jüdisch-deutscher Kulturgeschichte und gleichzeitig Kasseler Stadtgeschichte. Mit dem Sohn kehrte der Vater zurück und ein Stück altes Kassel wurde wieder lebendig. Und so kam es zu diesem Buch. Nun zu Hans Mosbacher. Er war der Sohn von Clara und Bernhard Mosbacher, der 1876 nach Kassel kam und eine Wollwäscherei in der Sandershäuser Straße 48 betrieb. Clara Mosbacher war eine geborene Gotthelft und stammte aus der Drucker- und Verlegerfamilie Gotthelft, denen das Kasseler Tageblatt, damals die einzige Kasseler Zeitung oder die meistgelesene Kasseler Zeitung. Hans war das zweite von drei Kindern, aber der erste Sohn und wurde am 25. April 1882 geboren. Es ist fast so, als ob Hans Mosbacher wie Pallas Athene erst als Jugendlicher auf die Welt kam. Jedenfalls ist über seine Kindheit nichts bekannt. Die Familie Mosbacher war eine moderat assimilierte jüdische Familie. So durfte Hans zum Beispiel den Weihnachtsabend bei den Großeltern Gotthelft in der Kölnischen Straße verbringen. Das Weihnachtsfest? Das überrascht uns heute total. Aber deutsche Juden feierten oft dieses Fest, weil sie sich als Teil der deutschen Gesellschaft betrachteten und für sie Weihnachten kein christliches, sondern einfach ein deutsches Fest war, das folglich auch Juden feiern konnten. Und außerdem musste ja für ein Fest veranstaltet werden, fürs Personal, das auch beschenkt werden musste. Die meisten assimilierten jüdischen Familien glaubten nämlich, die Ziele der Aufklärung seien nun endgültig verwirklicht. Sie hatten sich aus jüdischer Gelehrsamkeit von Tora und Talmud gelöst und sich dem europäischen Denken geöffnet, nahmen aktiv am gesellschaftlichen und politischen Geschehen teil. Hans Mosbacher ging in Kassel auf die Oberrealschule, damals eine modernere Form des Gymnasiums. In der wurden moderne Sprachen statt Latein und Griechisch unterrichtet. Hans wollte Sprachen lernen, um mit den Menschen in Europa zu kommunizieren und deren Literatur und Kultur kennenzulernen. Schon damals als Schüler hatte er den Ehrgeiz, einmal in einer fremden Sprache auch schreiben zu können. Und als er mit 18 das Abitur bestand, sprach er bereits fließend Französisch und Englisch. zwar mit deutschem Akzent, aber es machte einfach nichts. Seine ganze Liebe galt der Literatur. In der elterlichen Bibliothek standen sie alle, die deutschen Klassiker. Schiller, Goethe, Herder, Lessing, Kleist, Fontane und Heine. Hans las sie alle, nicht etwa, weil sie Stoff des Deutschunterrichts waren, sondern weil er interessiert war. Und er kaufte die damals Modernen dazu, Rilke, Werfel, Thomas Mann, Schnitzler und die ersten Werke von Kafka. Diese gesamte Bibliothek wanderte mit ihm später nach Haifa aus. Benjamin erinnert sich, wie er als kleiner Junge in Israel auf den Knien seines Vaters zuhörte, wie dieser gestenreich Schiller und Kleist deklamiert. Wie stand es um seine religiöse Bildung? Auf eigenen Wunsch feierte er mit 13 Jahren seine Bar Mitzwa. Akkulturierte Juden betrachteten dieses Fest als eine jüdische Konfirmation und feierten es immer mehr wie ihre protestantischen Nachbarn. Die Bar Mitzwa-Jungen erhielten von ihren Eltern und Verwandten kostbare Geschenke. Meistens war es der Grundstock einer Bibliothek. Hans wurde einmal in Haifa von einem gleichaltrigen Herrn besucht und als dieser seine Bibliothek sah, meinte er: »Ach, sieh da, da stehen sie ja, ihre Bar Mitzwa-Geschenke. Ich habe damals die gleichen Bücher bekommen, nur dass meine dort geblieben sind.« Dort bedeutete immer Deutschland. Nach dem Abitur wollte Hans Journalistik studieren. Doch der Vater hatte andere Pläne für den ältesten Sohn. Er sollte nämlich die Firma übernehmen. Und um das Handwerk zu lernen, schickte er ihn zu befreundeten Firmen, zuerst nach Roubaix in Frankreich und später nach Bradford in England. In Frankreich, so berichtete Hans seinen Freunden, in Frankreich, da lernte ich nicht nur die Woll-Lust, sprich das Wollhandwerk, sondern auch die Wollust kennen. Und so lernte er in Frankreich das Leben und die Liebe kennen. In England wurde er offiziell zum Journalisten neben seiner beruflichen Ausbildung und lernte seine erste Frau Dorothy kennen. Nach seiner Rückkehr nach Kassel wollte er seine Sprachkenntnisse nicht verkümmern lassen und bot sich als offizieller Korrespondent für französische und englische Zeitungen an. Er schrieb in der jeweiligen Sprache Berichte über die Wollindustrie in Deutschland, die deutsche Politik und Kultur. Er war Europäer, lange bevor es ein erstrebenswertes Ziel wurde. Im Kasseler Tageblatt pries er die englische Demokratie, um der Weimarer Republik überdrüssigen Kasseler Bevölkerung die Vorzüge der englischen Demokratie zu erläutern. Überhaupt verstand er es, seinen nicht erlernten Beruf als Journalist neben seiner beruflichen Tätigkeit immer wieder auszuüben. Er schrieb für diverse kleinere Zeitungen und wurde Onkel Richards Tageblatt Kulturredakteur. Hans und Dorothy heirateten und hatten zwei Kinder, Ernst und Martha, und bezogen eine Wohnung in der Kölnischen Straße 92. Trotz der glücklichen Lehrjahre in Frankreich und England war ihm die Arbeit in der Wollwäscherei eher ein notwendiges Übel, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Auf keinen Fall verband er damit irgendeine Leidenschaft. Für ihn begann das Leben erst nach der Arbeit. Seine ganze Freude galt dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben in Kassel. Er ging in die Oper, ins Theater und veranstaltete vor allem viele, viele Feste. Er war Mitglied in vielen Vereinen und unter anderem der heute noch existierenden Kurhessischen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft. Hier hielt er Vorträge über literarische, historisch-archäologische oder politisch-soziologische Themen. Nach einem Vortrag über den Gildensozialismus wurde er zum Handelsrichter Kassel ernannt. Wie erlebte Hans Mosbacher den Ersten Weltkrieg? in den Krieg, in den so viele jüdische Soldaten mit großer Begeisterung zogen und später gefallen sind. Hier können wir wirklich vom Hans im Glück reden. Er war zwar Soldat, blieb aber den ganzen Krieg über in Kassel, trug eine privat angefertigte Uniform und wohnte zu Haus. Er wurde nämlich Dolmetscher und zensierte Briefe im Kriegsgefangenenlager in Niederzweren. Es war ein sehr gemütlicher Militärdienst, so sein Sohn Benjamin. Im Stadtarchiv Kassel befindet sich ein Bericht über seine Erfahrungen dort. Diesen Bericht verfasste Hans Mosbacher erst 1954 in Haifa und schickte ihn später, 1968, kurz vor seinem Tode nach Kassel. Hieraus möchte ich etwas zitieren, damit Sie seine Stimme auch mal hören und sich nicht nur auf mich verlassen möchten. Ich zitiere: Während der ersten Kriegsjahre 1914-15 entstand in Niederzweren ein großes Kriegsgefangenenlager mit einer Belegschaft von 20.000 Menschen. Es waren damals russische, französische, englische und rumänische Mannschaften. Ein Offiziersgefangenenlager war in Hanmünden. Die in den Dörfern unter Aufsicht weniger alter Landsturmmänner in der Landwirtschaft tätigen Gefangenen hatten ein relativ gutes Dasein, örtlich unbegrenzte Bewegungsfreiheit, meist gute Ernährung, auch als es der deutschen Zivilbevölkerung in den Städten schon recht schlecht ging. Jeder trug seine eigene Uniform, eine einheitliche Uniformierung oder etwa einen Drill gab es nicht. Die Dolmetscher waren alle kameradschaftlich und sehr freundschaftlich miteinander verbunden und ebenso mit den Gefangenen. Ich unterbreche jetzt, denn ich wollte Ihnen noch sagen, es gibt Fotos, auf denen Hans Mosbacher zu sehen ist, mit den Gefangenen, auch schwarze Gefangene aus der französischen Armee, die zusammen ruhig und in aller Freundschaft Kaffee trinken vor den Baracken. Leiter dieses Lagers war Dr. Quiel, der ehemalige Direktor des Realgymnasiums, auf das Hans Mosbacher gegangen war. Und dieser Dr. Quiel hatte einen vorbildlichen Postzensur eingerichtet, die Hans vorbildlich für alle anderen Gefangenenlager in Deutschland damals erachtete. Das Ende des Krieges erlebte er auf eine ebenso gemütliche Art und Weise. Und zwar kam das Ende des Krieges für ihn, als er von einer Ermittlungsreise zurückkehrte und auf seinem Schreibtisch einen Brief fand, aus dem ich zitiere: Lieber Bürger Mosbacher, alles ist zu Ende. Revolte auch im Lager. Quiel und die anderen Offiziere der Kommandantur sind verjagt. Sie können die Uniform ausziehen. Ich tat das nicht, sondern sah mir die Sache in Niederzweren doch mal an. Da gab es einen Arbeiter- und Soldatenrat. Und dieser Soldatenrat gab mir den Auftrag, mit einer Armbinde herumzulaufen, auf der nicht mehr wie früher D für Dolmetscher stand, sondern die Bezeichnung Arbeiter- und Soldatenrat, Kriegsgefangenenlager Niederzweren. Ich sollte zu den Gefangenen in die Dörfer gehen und sie ersuchen, nicht alle auf einmal zum Lager zurückzukehren, damit man den Rücktransport ordentlich regeln könnte. Da wurde Hans also gleich von dem neuen Arbeiter- und Soldatenrat, einem revolutionären Committee, sofort wieder eingestellt und er konnte jetzt auf der Seite der Sieger seinen Dienst erfüllen. Sein Humor und seine angenehme Persönlichkeit mit englischen Manieren, wie er sich gern selbst beschrieb, kam ihm jedenfalls auch hier wieder zugute. Und er zog nun als Beauftragter des Soldatenrates in die Dörfer und holte die Gefangenen zurück. In den Nachkriegsjahren kreiste sein Privatleben um kulturelle Ereignisse und gemeinsame Feste, zu denen aufwendige Einladungen gedruckt und verschickt wurden. und bei denen stets Gedichte oder Theaterstücke von Hans Mosbacher verfasst, vorgetragen wurden. Um Ihnen einen Eindruck dieser Feierkultur zu geben, muss ich Ihnen erzählen, dass Hans Mosbacher mit Freunden den Willhöher Club gegründet hatte. Und ich zitiere, gegründet zu Mosbach, der Kur- und Badestadt am 25. des Knospenmonats im Jahre des Herrn 1922. Mein blaues Archiv enthält einen Aufsatz aus den Statuten des Clubs, aus dem ich Ihnen auch etwas zitieren möchte. Es ist ein Text über Kassel. Kassel ist das Gegenteil eines Chaplin-Films. Offiziell wird es mit C geschrieben, ebenso offiziell kann es auch mit K geschrieben werden. Es ist einerlei. Die Einwohner der Stadt nennen sich keineswegs Kassler, sondern Kasseläner. Es sind brave Leutchen, entschieden ein bisschen zu brav. Die ganze Stadt ist bieder und artig. Und schlecht gelüftet. Hier sitzt noch der Muff der wilhelminischen Epoche drin. In dieser seriösen Stadt kann man wirklich zum Alkoholiker werden. Man muss nicht unbedingt, aber es empfiehlt sich. Es ist ja ein Bahnhof da, der die Flucht ermöglicht. Er schlägt in Langweiligkeit den Münchner Hauptbahnhof und das will was heißen. Ich schlage hiermit die Schreibweise Zassel vor. Dass Scheidemann Oberbürgermeister ist, nimmt ein Wunder. Zassel ist alles andere als rot. Im Gegenteil, es ist schwarz bis auf die Knochen. Auch die Altstadt, prima. Zwar hat man sich seit 66 bemüht, das alte Kassel systematisch zu verhunzen, hat aber nichts genützt. Wildemannsgasse, Zeughausstraße, Müllergasse, Druselgasse, Judenbrunnen würden mancher Stadt zur Ehre genügen. Ende des Zitats. Im Jahr 1927 trennten sich Hans und Dorothy. Bald danach lernte Hans bei einem Geschäftsfreund in Eschwege Anne Rosenberg kennen. Hans Mosbacher scheint sich sofort in sie verliebt zu haben und schrieb sehr bald in echter Mosbachscher Manier Liebesbriefe an Anne. In meinem blauen Archiv gibt es ein mit einer gelben Schleife zugebundenes Poesiealbum, das fast 40 Liebesgedichte an Anne enthält. Eines davon sollen Sie hören. In Anlehnung an Fritz Reuters, die sokratische Methode, schrieb Hans Mosbacher. Erinnerung an einen fröhlichen und stürmischen Abend. Natürlich war mir schon rein mathematisch, auch sonst die 13, recht unsympathisch. Doch die sokratische Bedeutung mich jetzt durchdringt, seitdem die 13 dich morgens bringt. Und weiter dann fährt nach Bettenhausen, als brächt sie nen Gruß von dir, mir hier draußen. Nicht für eine Million würde ich sie verschenken, muss ich doch statt 13 Anne denken. 1928 heirateten die beiden in der Synagoge in Eschwege. 1929 wurde Benjamin Bernhard geboren. Die sorglosen Jahre in Kassel endeten dann mit dem Umzug von der Kölnischen Straße in die Sophienstraße. Oder im Mosbachschen Theaterjargon, man zog von Mosbach nach Kassel, von der freien Luft in Mosbach in die dumpfe Luft der Nazi-Propaganda der Stadt Kassel, wo man zu ersticken drohte. In der Sophienstraße endete der Traum der deutsch-jüdischen Symbiose für die Familie Mosbacher. Oft bat mich Benjamin, in die Sophienstraße zu fahren. Das Haus war zerstört, aber der Garten geblieben. Er blickte ganz still in den Garten und sagte, hier hat die Nazizeit begonnen. Kassel war die Stadt, in der Roland Freisler schon sehr früh seine antisemitischen Hetzkampagnen führte. Der Terror gegen die Juden begann mit einer Boykottdemonstration am 9. März 1933. Jüdische Geschäfte wurden boykottiert und wer weiter bei Juden kaufte, wurde massiv bedroht. Ende März am 24. und 25. verhafteten SA-Truppen jüdische Männer und brachten sie in die berüchtigten Bürgersäle in der oberen Karlstraße, wo sie schwer misshandelt wurden. Diese Ereignisse führten zu großer Unruhe unter der jüdischen Bevölkerung. Freunde und Verwandte, darunter auch sein ältester Sohn Ernst, wanderten nach Palästina aus. Anne war Zionistin und drängte zur Auswanderung, aber Hans war noch unentschlossen. Im Frühjahr 1934 entschloss er sich doch, dann eine Erkundungsreise nach Palästina zu machen. Er buchte eine Passage erster Klasse auf dem italienischen Luxusdampfer Aquitania und fuhr nach Haifa. Dort angekommen, bereiste er mit Freunden und Verwandten das ganze Land. Aus Jerusalem, das er zu Pesach und Ostern besuchte, schrieb er in sein Tagebuch: Die Heiterkeit der Menschen hier ist bezaubernd. Vom christlichen Osterfest merkte ich nicht viel, dafür sahen wir gestern die ungemein eindrucksvolle arabische Prozession in fantastischen Kostümen, braune, weiße, schwarze, mit Turban, Fetzen, Tüchern, Felachen, Männer und Jungen und dazwischen immer wieder englische Polizei. Psalmen singend gingen sie, leidenschaftlich wild. Schwertänzer waren da. Dazwischen gab es immer wieder politische Hetzrufe, oft von hochgehobenen kleinen Jungen. Diese Bilder kennen wir aus dem palästinensischen Widerstand heute. Und jetzt weiter, gegen diese politischen Hetzrufe von oft hochgehobenen kleinen Jungen gegen die Engländer. Mit Ilse war ich an der Klagemauer, ein ganz eigentümlicher, ergreifender und doch abschreckender Ort. Diese laut betenden, sich wiegenden und erregten Juden aller Art, die Steine küssen, Bittrufe in die Ritze schieben und dabei unter ihnen ein Haufen von Bettlern. Ende des Zitats. So sehr ihn das ungezwungene, heitere Leben der Menschen in Palästina erfreute und begeisterte, so befremdlich sind ihm die frommen Juden und die traditionellen Riten. Ihn interessiert weder der Zionismus noch die Religion. Es sind die Geschichte und die Archäologie des Landes, die ihn begeistern. Von der üppigen Vegetation, den exotischen Früchten und Gemüsen ist er wie beraubt, wie berauscht. Die Juden, die er bewundert, sind die hart arbeitenden, braun gebrannten Kibbutzniks. Er bereist auch die Wüste und hat dort ein für unser Hans im Glück seltsames Erlebnis. Mitten in der Wüste kommt ihm ein Auto entgegen und so schreibt er: Stellt euch vor, da kommt ein deutsches Auto mitten in der Wüste mit der Nummer TFT1 aus Kassel. Und drin saß ein Bekannter. Nein, es war kein Vater Morgana. Ihr müsst mir glauben. TFT war damals das Autokennzeichen von Kassel. Voller Enthusiasmus kehrte er zurück. Aber zur Auswanderung war er noch nicht bereit. Auf die immer judenfeindlicher werdenden Umwelt und Hetze der Nationalsozialisten reagierte er mit offenem Bekenntnis zum Judentum und begann sich in der jüdischen Gemeinde zu engagieren, wo er verstärkt jetzt auch seine Vorträge hielt. Anfang 1937 wurden jüdische Männer morgens früh aus dem Schlaf gerissen und verhaftet. Auch Hans Mosbacher. Zuerst war er in Einzelhaft in einer dunklen Zelle und wusste nicht, warum er verhaftet war, und zum ersten Mal schien ihm sein Glück verlassen zu haben. Aber nach einer angstvoll durchlebten Nacht wurde er in eine Gemeinschaftszelle gebracht und dort fand er all seine Freunde wieder und Hans Mosbacher, der Hans im Glück, lachte wieder und machte seine Witze. Ah, So trifft man sich unverhofft wieder, wenn schon nicht in der Loge, eben hier im Kittchen. Man darf aber nicht zu wählerisch sein, meine Herren, es sind andere Zeiten. Wer kann, wer möchte, Goethe zitieren oder lieber Heine. Machen wir doch einen Kultursalon hier im Gefängnis. Nach kurzer Zeit wurden alle wieder freigelassen und jetzt stand der Entschluss für Hans Mosbacher fest. Wir müssen weg von hier, nach Palästina. Und nun komme ich zum letzten und dritten Teil meiner Lesung. Palästina. Die Familie Mosbacher konnte, trotz der erheblichen Einschränkungen, die es seit 1934 für auswandernde Juden gab, noch ihren gesamten Hausstand, das heißt das Tafelsilber, das Rosenthal-Porzellan, die Damastischtücher, die ganze Bibliothek und ihre schweren deutschen Möbel mitnehmen. Sie verließen das Land keineswegs freiwillig, aber in großem Komfort. In Hanfa angekommen, zogen sie in das Kasslerhaus, so genannt, weil dort bereits 5 Kassler Familien wohnten. Sie bezogen eine 3-Zimmer-Wohnung, die recht beengt war nach dem großzügigen Haus in der Sophienstraße. Aber Hans war glücklich. Er fand sich überall zurecht. Sehr schnell bemühte er sich, geschäftlich wieder Fuß zu fassen, richtete in der winzigen Wohnung ein Büro ein, suchte sich einen Geschäftspartner, der Hebräisch sprach, und gründete die Palestine Wool Company, eine Export-Import-Firma. Er handelte im ganzen Nahen Osten, bereiste den Libanon, Syrien, Ägypten, Jordanien und mit seinen Sprachkenntnissen, Englisch und Französisch, kam er gut ins Geschäft. Trotz der ungewohnt heißen Temperaturen erkundete er die Stadt Haifa zu Fuß. Er trank Kaffee mit den arabischen Händlern und wurde schnell Freund mit ihnen. Er sagte, ich Isaak, du Ismael, wir Freunde. Er zeigte auf sich, er zeigte auf seinen Gesprächspartner und schon waren sie befreundet und tranken Kaffee. Es gibt viele Bücher über die Probleme, die vor allem deutsche Juden in Palästina hatten. Das Klima, die mangelnde Kultur, die Entbehrung jeglichen Komforts, die aride, wenig grüne Landschaft. Alle klagten und meinten, Herr, wenn du uns schon ein Land schenkst, warum kann es dann nicht die Schweiz sein? Aber Benjamin, unser Hans im Glück, beklagte sich nie. Er bearbeitete den kleinen Garten vor dem Haus und machte es sich zum Prinzip, keine vorgezogenen Pflanzen zu kaufen. Das sei ja kein Kunststück, meinte er. Nein, er bestand darauf, die Pflanzen im Garten entweder aus Samen, die er irgendwo sammelte, oder aus Ablegern, die er von seinen Spaziergängen mitbrachte. Daraus zog er dann die Pflanzen. Und er wollte auch keinen deutschen Garten, nein. Sein Garten sollte ein echt palästinensischer sein. Sein Deutschland war in den Worten, in den Büchern. Er versuchte nicht, es in der neuen Umwelt auferstehen zu lassen. Hans Mosbacher beherrschte die Luftakrobatik, zufrieden in Palästina zu sein und glücklich in Kassel zu bleiben. Trotz aller Begeisterung für das neue Land wollte und konnte er nicht Hebräisch lernen. Er habe es nicht nötig, meinte er immer. Er spräche schließlich schon 3 Sprachen. Und wenn das nicht half, gäbe es ja noch immer die Zeichensprache. Warum sich also mit einer so schwierigen Sprache rumschlagen? Aber palästinensischer Staatsbürger, das wollte er schon werden. Voraussetzung für die Einbürgerung war eine Sprachprüfung in einer der 3 Landessprachen, Hebräisch, Englisch oder Arabisch. Da er von den 3 aber nur Englisch beherrschte, erkundigte er sich genau, an welchem Tag ein englischer Beamter die Prüfung abnehmen würde und ging an dem entsprechenden Tag ins Büro der Einwanderungsbehörde. Vorsichtshalber hatte er aber einen hebräischen Satz auswendig gelernt. Ich bin zu alt und zu dumm, um die Sprache zu lernen. So lautete der Satz. Am besagten Tag war der englische Beamte aber leider erkrankt und ein Jude nahm die Prüfung ab. Als dieser ihn auf Hebräisch ansprach, rezitierte seinen Satz Hans Mosbacher mit voller Überzeugung. Der Beamte muss so erstaunt gewesen sein, dass er ihm die Urkunde sofort aushändigte mit dem Kommentar: Wunderbar, was willst du denn mehr? Natürlich schrieb Hans Mosbacher auch weiter in Palästina. Er verfasste Berichte über deutsch- und englischsprachige für Emigrantenzeitungen, für Familienfeste und für die deutschsprachige jüdische Gemeinde. Zu einem Geburtstag schrieb er ein Theaterstück über unseren Kasseler Herkules. Darin beschwert sich der Herkules, dass es ihm im Kassel viel zu langweilig geworden ist, seit alle Juden fort sind. So beschließt Herr Herkules, einfach nach Palästina auszuwandern und gleich auch das Schwelmer Lieschen mitzunehmen. In Haifa angekommen, trifft Herkules den Propheten Elias, die Hexe von Endor, den Riesen Goliath, befreundet sich mit König David. Mosbacher verstand auf die ihm eigene Art, Kassel mit Palästina zu verbinden und so in beiden Welten glücklich zu leben. Für die jüdische Gemeinde verfasste er zu Festen wie Chanukka oder Purim regelmäßig ein Theaterstück mit den biblischen Geschichten des Festes. Diese erweiterte er, aktualisierte sie und machte Anspielungen auf politische Ereignisse in Palästina, Israel oder auch sogar in Kassel. Diese Theaterstücke wurden dann in der Gemeinde aufgeführt. Die Staatsgründung Israels 1948 hat Mosbacher sehr begrüßt und immer wieder journalistisch begleitet. 1948 bereits erschien ein englischsprachiger Artikel in dem AGR Journal. AGR steht für Association of Jewish Refugees, die ein Journal herausgaben. Und der Artikel Mosbachers berichtet über die Stimmung im neu gegründeten Staat. Der Artikel endet mit einem Appell für eine wirtschaftliche Union der Region. Ich zitiere den Schluss. Verantwortungsbewusste Menschen dürfen nicht vergessen, dass unser kleiner Staat wirtschaftlich mit einem größeren Nahen Osten verbunden ist und müssen mit dem arabisch-palästinensischen Sektor und den Nachbarländern gegenseitig vorteilhafte Beziehungen pflegen. Bei all der Begeisterung für den neuen Staat spricht aus diesem Artikel die Erkenntnis, dass mit der Staatsgründung eine gewisse Verantwortung für die arabische Bevölkerung im Land und der Region verbunden ist. Eine Erkenntnis, die bis heute noch keine Wirklichkeit gefunden hat. Die zweite große Thema, über das er in den Emigrantenzeitungen veröffentlichte, ist die Archäologie. Es wäre zu lang, aus diesen Texten zu zitieren, aber sagen kann ich Ihnen, dass Mosbacher die Archäologie als die Wissenschaft betrachtete, die Verwurzelung der Menschen in Israel verfestigen kann und soll. Und das für die unterschiedlichen Gruppen von Juden, Christen und Arabern. Gleichzeitig aber erkennt er auch, dass die Archäologie sehr leicht zu einem politischen Machtkalkül missbraucht werden kann. In anderen Worten fürchtete er die Politisierung der Archäologie. Und davon gibt es heute mehr als genug Beispiele. 6 Jahre nach dem Krieg, schon 1951, als das Reisen noch beschwerlich war, reiste Hans Mosbacher immerhin schon im 70. Lebensjahr zum ersten Mal wieder nach Kassel. Am Bahnhof angekommen, stand er fassungslos vor dem Ausmaß der Zerstörung. Er stand einfach stumm vor dem Bahnhof und schaute lange voller Trauer auf die zerstörte Stadt. Diese Stadt, die ihn 14 Jahre zuvor vertrieben hatte, lag nun in Schutt und Asche. Aber Hans Mosbacher empfand weder Häme noch Genugtuung, sondern nur Trauer. Und diese Trauer verarbeitete er wieder mit einem Herkulesgedicht. Denn Herkules ist inzwischen wieder nach Kassel zurückgekehrt und schickt ein Telegramm nach Haifa, um zu beschreiben den Kasseler Juden in Haifa, wie es schließlich in Kassel aussieht. Ich zitiere daraus. Ich habe meine alte Stellung wieder bezogen, hoch auf des Riesenschlosses Bogen. Als das Nazipack ereilt sein Geschick, zog mich das Heimweh nach Kassel zurück. Ich halte nun wieder wie einst die Wacht und grüble nach, was die Zeit so gebracht. Die Löwenburg als Ruine erdacht, hat ne Bombe zu ner Richtchen gemacht. Ach Leute, es ist nichts, wie es war. Das Land ist verwüstet und nichts mehr da. In Kassel wollte er alte Freunde besuchen, aber vor allem wollte er erste Schritte unternehmen, um für sich und seine Familie die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen. Am 21. September 1953 erhielt er die offizielle Urkunde. Für Hans Mosbacher war diese Reise und Wiedereinbürgerung ein selbstverständlicher Schritt. 1951 war das ganze Ausmaß des Verbrechens der Nationalsozialisten noch nicht so bekannt. Noch hätte Hans Mosbacher sich das überhaupt vorstellen können. Am 3. März 1955 starb ganz plötzlich seine geliebte Frau Anne und Hans trauerte um sie auf seine Weise. Das heißt, er lebte weiter in der gemeinsamen Wohnung, die sie 1937 bezogen hatten, und strukturierte jeden Tag sehr sorgfältig. Gemäß dem Prediger hatte alles seine Zeit in seinem Leben. Es gab eine Zeit zum Einkaufen, eine Zeit zum Lesen, eine Zeit zum Verfassen von Vorträgen, Essays oder kleinen Dramen. Es gab eine Zeit für die Gartenarbeit und für Besuche von oder bei Freunden. Mit dieser Regelmäßigkeit gab er seinem Leben einen Inhalt. Für Hans Mosbacher war das Alter keine Plage. Er verstand es, mit den Einschränkungen des Alters zu leben und sie nicht als Makel zu betrachten. Als er am Ende seines Jahres nicht mehr lesen konnte, betrachtete er voller Freude und Dankbarkeit seine Kunstbände und erzählte allen: Ich besitze die Kunst, die seltene Kunst des Bilderlesens. Als seine Tochter Martha, die jetzt Miriam heißt, ihn überreden wollte, in ein Altersheim zu ziehen, mietete er sich dort für eine Woche zum Probewohnen ein. Am Ende der Woche kehrte er zufrieden in seine alte Wohnung, in seine gewohnte Umgebung zurück und teilte seiner Tochter mit: Ach, weißt du, dort war es schrecklich. Nur alte Leute mit ihren Krankheiten, was soll ich dort? Und so blieb er bis zu seinem Tode in der Wohnung, ohne je bettlägerig oder ernsthaft krank gewesen zu sein. Er starb 1973 im Alter von 91 Jahren. Hans Mosbacher war ein glücklicher Kassler israelischer Jude. Vielen herzlichen Dank.